Was ist das für ein Zeichen? Da ist der UN-Generalsekretär erst in Russland, dann in der Ukraine, um zu verhandeln, um Lösungen für den Krieg auszuloten. Und dann beschießt Russland Kiew, während sich Antonio Guterres dort mit Präsident Zelensky trifft. Kurz nach der Pressekonferenz der beiden. Geht es schlimmer? Christoph Heusgen ist einer der geübtesten und erfahrensten Diplomaten Deutschlands. Viele Jahre war er Angela Merkels außenpolitischer Berater, hat auch Minsk mitverhandelt. Dann Botschafter der Vereinten Nationen und jetzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Heusgen.
Ja, guten Morgen, Frau Ulrich.
Kann man von Seiten Putins die UN noch geringer schätzen, als Kiew anzugreifen, während Generalsekretär Guterres dort ist?
Also die Geringschätzung der UNO, die Geringschätzung des internationalen Rechts, das macht ja Putin seit einigen Monaten und einigen Jahren sehr, sehr klar, dass er sich jetzt so brutal nochmal zeigt hier, ist einfach ein Beweis dessen, wo Putin steht. Putin richtet sich nicht nach der UN-Charta. Putin verletzt internationales Recht, internationales humanitäres Recht, die Menschenrechte. Und er hat einfach überhaupt keinen Respekt vor dem internationalen Recht. Und er zeigt eben durch dieses, was Sie gerade geschildert haben, auch, wie viel er von Guterres und seinen Bemühungen hält. Es ist schon, man denkt manchmal, man kann nicht tiefer sinken, aber Putin schafft es dann trotzdem immer noch.
Heißt, Guterres hat nichts erreicht?
Das will ich nicht sagen. Guterres ist zumindest eingeladen worden. Guterres hatte vorher versucht, den russischen Präsidenten anzurufen. Er hat nicht mal das Telefon abgehoben. Jetzt hat er ihn empfangen und Guterres hat klar Stellung bezogen, auch durch diesen demonstrativen Besuch von Butscha gestern. Und das ist schon etwas, denn wissen Sie, das wird oft dargestellt, Westen gegen Osten und so weiter, Verlängerung des Kalten Krieges. Nein, hier geht es um die Verletzung der UN-Charta, internationalen Rechts. Und wenn dann der UNO-Generalsekretär dort auftritt, macht er das auch deutlich. Also Guterres war da, er hat eröffnet Putin eine Möglichkeit, mit der UNO zu verhandeln, wenn dann der Kreml-Chef sich darauf einlässt. Aber es war gut, dass Guterres da ist. Wissen Sie, man muss in einer solchen Situation, wo jeden Tag Menschen sterben, muss man alles versuchen, um weiterzukommen.
Also weiter verhandeln, sagen Sie. Auf der anderen Seite ja aber auch, dass Putin andauernd internationales Recht missachtet. Sie haben ja gesagt, tiefer sinken geht kaum mehr. Aber wie kommt man da jetzt raus? Wer könnte denn überhaupt auf Wladimir Putin einwirken? Gibt es da noch wen? Da wird ja immer Angela Merkel irgendwie noch so im Hintergrund genannt.
Auf Wladimir Putin kann nur Wladimir Putin einwirken. Er hat gegen sämtliche Ratschläge, er hat gegen die internationale Gemeinschaft, wissen Sie, Sie haben eben erwähnt, ich bin jetzt Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz war es der ganzen Welt klar, dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht, dass wenn Putin tatsächlich, das war am 20. Februar, wenn er einmarschiert, wird er wirklich mit einer breiten Front konfrontiert werden. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat jetzt gesehen und er merkt ja, dass seine Kriegsziele, dass er sie nicht erreichen kann, dass Tausende seiner Soldaten sterben. Er macht trotzdem weiter. Es kann nur Putin selbst sein und wir müssen alles tun, um diesen Entscheidungsprozess bei Putin zu beschleunigen, dass er eben einsieht, dass er das, was er wollte, nämlich die Zerstörung der Ukraine, nicht erreichen kann.
Diesen Entscheidungsprozess würde ich gleich gerne mit Ihnen nochmal drüber reden, aber kurz nochmal wirklich tatsächlich zu der Person der früheren Kanzlerin Angela Merkel. Glauben Sie oder haben Sie mit ihr mal drüber gesprochen, ob das irgendwie in Frage käme, dass sie sich da nochmal einschaltet?
Ich habe mit Angela Merkel darüber nicht gesprochen. Wir haben eine amtierende Bundesregierung. Der Bundeskanzler Scholz macht Krisendiplomatie. Er verfügt über die Instrumente. Er ist Teil der Europäischen Union, der G7, der NATO. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage der Exekutive. Ich glaube nicht, dass das jetzt etwas bringt, indem man jemanden anderes da ins Spiel bringt. Wenn dann die Konstellation ist, dass der Bundeskanzler meint, dass man das so machen sollte, vielleicht. Aber in erster Linie, ich komme noch mal drauf, das ist Putin, der für sich entscheidet. Er hat nicht auf andere gehört. Er hat nicht auf die internationale Staatengemeinschaft gehört. Er hat beschlossen, diesen Angriffskrieg zu machen. Er muss einsehen, dass er eben seine Kriegsziele nicht erreicht.
Aber diese Einsicht, von der Sie sprechen, wenn die Putin ja offenbar jetzt von selber bisher zumindest überhaupt noch nicht zeigt, wie sollte der Westen darauf weiter einwirken? Ist das dann so, dass dieser Kurs, Waffen zu liefern, Geschlossenheit zu zeigen, dass das der einzig mögliche ist, oder gibt es irgendwelche anderen, besseren Ideen?
Nein, wir haben ja schon darüber gesprochen. Man muss eben immer die Türe offen halten, über Gespräche, über Verhandlungen aus dieser Sackgasse zu kommen. Und ansonsten muss man den Preis erhöhen. Wissen Sie, wenn wir nicht Waffen liefern würden, wenn Putin die Verwirklichung seines Ziels gelungen wäre, nämlich eine neue Regierung in Kiew zu installieren, die Ukraine nach Russland sozusagen einzugemeinden, wer garantiert, dass er dann aufhört? Er hat schon spekuliert, oder in seinem Umfeld wird spekuliert über Moldawien. Und was passiert, wenn er sieht, er kann mit seinem Nationalismus, mit seiner Aggression, hat er Erfolge? Also das ist ganz wichtig, dass da entgegengehalten wird, dass wir die Ukrainer bei ihren Bemühungen, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung ihres Landes zu bewahren, dass wir sie dabei unterstützen.
Aber heißt das dann auch, dass man auf gar keinen Fall zulassen darf von der internationalen Gemeinschaft her, dass zum Beispiel der Donbass russisch wird, weil dann hätte ja Putin eines seiner großen Ziele erreicht?
Sein großes Ziel war, eine andere Regierung in Kiew zu installieren. Was Putin ja letztlich umtreibt, ist das, was er gesehen hat, was im post-sowjetischen Raum passiert. Nämlich überall, in allen Ländern um Russland herum, gehen die Menschen auf die Straße, wollen Schluss machen mit diesen post-sowjetischen oligarchischen Gesellschaften, wollen Demokratie installieren, und ein erfolgreiches Kiew, eine erfolgreiche Ukraine würde Fragen in Moskau aufwerfen bei seinen Bürgern. Warum haben wir nicht diese Freiheit? Also sein Hauptziel war, in Kiew eine Marionettenregierung zu installieren. Dieses Ziel hat er verfehlt. Donbass, deswegen sage ich ja, man muss versuchen, ihm irgendwie einen Ausweg zu bieten, dass er dann hinterher sagt, also ich habe da unten das und das erreicht, das müssen die Ukrainer wissen, wo sie dann sagen, jetzt begnügen wir uns und jetzt hören wir auf. Aber erstmal muss man sehen, dass Putin nicht weiterkommt auf dem Weg, den ich eben geschildert habe.
Aber das heißt, Donbass, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre dann zu Opfern in Anführungsstrichen?
Nein. Ich will überhaupt nichts sagen. Das ist eine Frage der Ukraine. Die Ukraine, das ist ihr Land, inklusive, wir haben auch nie anerkannt die Besetzung der Krim, des Donbass. Das muss die Ukraine wissen, was dann für sie eine Möglichkeit ist. Der Präsident, und man liest ja zwischen den Zeilen, dass er bereit ist, über Übergangslösungen zu sprechen. Aber das muss gänzlich und allein der Präsident der Ukraine, das muss die Ukraine entscheiden, was sie für sich als Kriegsziel setzt.
Herr Heusgen, Gregor Gysi war hier gestern bei uns im Interview, und der hat davor gewarnt, dass vielleicht am Ende nach einem Krieg eine ganz neue Konstellation, eine Art Zweckbündnis von Russland mit China und Indien rauskommen könnte. Die halten sich ja mit Kritik an Moskau sehr zurück. Ist das eine Gefahr, und ist das was auch den Westen sehr beeinflussen würde?
Also das ist ein guter Punkt, den Sie aufwerfen, wenn ich das so sagen darf. Es wird sehr oft dargestellt, dass es sich hier um die Fortsetzung des Kalten Krieges, Ost-West und so weiter darstellt. Und ich glaube, dass das eine falsche Betrachtungsweise ist. Deswegen war es ja, habe ich ja eben gesagt, so wichtig, dass der UNO-Generalsekretär da war. Es geht hier nicht um Ost-West. Es geht darum, um den Respekt für internationales Recht. Es geht darum, dass wir die UNO-Charta einhalten. Und das ist nicht nur westlich, sondern das ist etwas, was weltweit wichtig ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über diese klassische Ost-West-Schiene hinausgehen, dass wir, und das haben wir ja auch gemacht, das wurde ja gemacht bei den Vereinten Nationen, dass man es in die UNO bringt und da klar macht, das ist nichts Ost-West, sondern das geht die ganze Welt an. Und das geht alle die Staaten an, die für internationales Recht einstehen. Und das ist nicht nur Europa und USA, das gibt es in Afrika, in Asien. Gucken Sie sich an, wie ASEAN-Staaten sich verhalten haben. Nein, nein, also diese Zweiteilung, die Gysi da irgendwo hinmalt, die gibt es nicht, sondern hier steht internationales Recht auf dem Spiel. Und das ist eine universelle Frage.
Sagt Christoph Heusgen, er ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Heusgen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Ulrich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.